Wir sind jetzt mit dem Thema Sorgen, Ängste und Tabus. Heute reden wir über das Wochenbett und haben viel vor. Die Liste ist lang, weil sehr viele Themen beschäftigen. Die frischgebackenen Eltern und auch das Umfeld. Wir haben angeschaut, wie Sorgen, Ängste und Tabus in der Schwangerschaft aussehen, haben mit Christine über die Geburt geredet und heute sind wir da mit Corinna. Gerade als erstes möchte ich sagen, unbedingt uns weiterempfehlen. Wir sind angewiesen darauf, dass der Podcast bekannt wird in der Deutschschweiz. Darum gib uns Sterne und teile uns auf Insta oder WhatsApp, wo auch immer du deine Freundinnen und Freunde erreichst. Corinna, bist du bereit?
Barbara, ja, wir schauen, was bei uns kommt.
Wir haben vorhin schon gesagt, es ist eine lange Liste und wir haben ein bisschen überlegt, mit was wollen wir anfangen. Mhm. Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass so wirklich die Sorge um das neue Leben, um das Baby, ja, schon so die umfassenden Ängste und Sorgen auslöst.
Ja, wir haben vorhin darüber diskutiert, um was sich die Frauen am meisten Sorgen machen. Und wir haben beide so den Eindruck gehabt, im Wochenbett haben die Frauen gar nicht so viel Zeit, sich um sich selber Sorgen und Gedanken zu machen, sondern das halt wirklich das Dasein von diesem neuen Menschen und von diesem Unbekannten halt auch, gerade beim ersten Kind, dass das sehr viel Sorgen und Ängste auslöst. Weil man halt zum ersten Mal ist älter geworden. Und bei allem, was man das erste Mal macht, ist es einfach ist es eine Herausforderung. Und manchmal halt auch eine grosse Überforderung, je nachdem, was man da für ein Menschen geschenkt bekommt. Was das für Charaktereigenschaften mitbringt, ob es entweder ein Friedliches ist, ob es ein Ruhiges ist oder ob es ein Mensch ist, der sich lautstark mitteilt, der nicht schnell zu beruhigen ist, der viel, viel muss rennen, der schon viel, viel erlebt hat, durch die Geburt, durch die Schwangerschaft, viel Stress vielleicht manchmal auch schon mit hat bekommen. Da kann man als Mama auch nichts dafür. Das Leben ist einfach, wie das Leben ist. Und so ist jedes Kind, startet jedes Kind anders und braucht auch dementsprechend anders liebevolle Unterstützung, für sich können, ins Leben einzuregulieren und einzuleben. Genau.
Und es ganz viel Zeit braucht, das haben wir schon mehrmals besprochen.
Aber das löst halt sehr viel Sorgen und Ängste aus. Und wenn man dort noch keine Erfahrung hat und auf nichts zurückgreifen kann, dann wären die Sorgen manchmal sehr, sehr gross. Mhm. Wenn man jetzt ein Kind, das fest muss schreien, nicht einfach auf die Schnelle kann beruhigen kann. Ja. Zum Beispiel.
Ja, das ist jetzt ein Teil.
Das ist einfach ein Teil.
Genau. Ja, die Zeit im Spital ist ja sehr kurz, wird immer kürzer. Es geht ja früh heim, wo du dann ins Spiel kommst.
Sehr, sehr früh. Jetzt im Moment erlebe ich gerade eben zwei Nächte und dann ist man raus.
Ja. Das macht ja auch sehr viel mit einem, oder? Dass Leute den Knopf, den man drücken kann, und jemand kommt einem helfen, ist dann weg.
Ja. Und ich kann mich selber erinnern, wenn unser Baby geschlafen hat, also ruhig war, haben wir das Lämpchen angemacht und haben geschaut, lebt er noch? Mhm. Und wenn er gerannt hat, haben wir ja gewusst, er lebt noch. Aber eigentlich waren wir nonstop auf Alert und innerlich hellwach, um immer zu schauen, geht es ihm gut und was braucht er.
Ja, das weiss man ja auch, dass es wirklich Hirne Zeit braucht und dass es ganz normal ist, dass man regelmässig geht schauen, ob die noch schnaufen.
Ja.
Bis zu die Hirne weiss, ist alles okay, auch wenn es nicht gerendet, kannst du
dass man halt
Sorgen
so
geben.
Die ersten Erfahrungen macht.
Es ist ja nicht nur das Rennen, es ist auch die Gesundheit, eben zu wissen, dass es dem Baby gut geht, weil auch sehr viel Kommunikation wegfällt, wo wir uns gewohnt sind als erwachsene Leute. Was gibst du da den Frauen mit?
Und ein Baby auch zuerst muss, ich finde, man muss sich gegenseitig die Barmherzigkeit zusprechen oder wie soll ich sagen, die Liebe zusprechen, für, dass man Zeit hat, sich kennenzulernen. Mhm. Dass man nicht zu hohe Erwartungen hat, das Gefühl hat, ich muss jetzt das Baby schon zu 100% verstehen, sondern es ist ja wie eine neue Beziehung, die man eingeht und es braucht Zeit, bis man das Baby kann verstehen und lesen, ohne dass sie eben reden kann. Und ich finde, man muss sich als Mama und als Papa die Zeit eingestehen. Das braucht Zeit. Und ich sage meinen Wöchnerinnen auch, jetzt in der ersten Woche schaut ihr euch ein Baby mit grossen Augen an, wenn es rennt. Und in drei Wochen lacht ihr und sagt, Corinna, Jetzt ist es gerannt, weil es müde ist. Jetzt ist es gerannt, weil es Hunger hat. Jetzt ist es gerannt, weil es einfach durch wie rot ist. Jetzt ist es gerannt, weil es auch wirklich etwas am Verdauen ist. Es ist nicht jedes Gerannt ein Verdauungs- und ein Bauchwehgerannt, wo die meisten Eltern so viel Sorge haben, sondern es gibt ja ganz viele verschiedene Arten von Gerannt, wo sich ein Baby ausdrückt.
Ja. Ja. Du hast vorhin etwas Spannendes angesprochen, das mit der Zeit geht, dass die Liebe wächst. Das ist von vielen auch eine Angst, dass ich dann mein Kind überhaupt gerne habe. Mhm. Also, und dass man sich dort wirklich auch Zeit gibt und sehr viel Körperkontakt immer wieder in das Bonding hineingeht. Und es ist mit Bonding am ersten Tag nach der Geburt, mit dem ist es nicht gemacht.
Nein. Und dort ist es schon so, Frauen, die die Liebe nicht auf den ersten Moment tief spüren, das gibt es. Es gibt Frauen, die das Kind entgegennehmen und sie sind hormonell so ausgerichtet, dass sie sich wirklich gerade in eine tiefe Liebe verspüren. Und dann gibt es wirklich Mamis, die Zeit brauchen, die schwere Geburten hatten, schwere Schwangerschaften, viel erlebt haben. Und Zeit brauchen, bis sie die Liebe für das Kind entwickeln können. Und ich finde, es gibt nicht das Richtige und das Falsche. Wichtig ist doch einfach, dass man in die Beziehung kommt und bereit ist, in die Beziehung hineinzuwachsen und sich eben auch darf, zulassen, dass noch nicht alles perfekt muss sein. Also es wird eh nie perfekt werden, aber dass die Beziehung darf, dass es darf wachsen und dass es Platz hat, für Fehler zu machen.
Unbedingt, ja.
Also, wir dürfen als junge Eltern, man darf Fehler machen. Klar, ein Kind muss zu essen bekommen. Es hat gewisse Grundbedürfnisse, die müssen gestillt werden. Aber wie eben Essen, Essen, Trinken ist ja das Gleiche im Babyalter. Nähe, viel Körperkontakt, sie brauchen viel Körperkontakt, dass sie zur Ruhe kommen und so weiter. Aber man darf ausprobieren, bis man einen guten Rhythmus findet und nicht das Gefühl hat, es muss von Anfang an alles perfekt laufen, sonst nimmt das Kind schon Schaden.
Ja.
Das Kind nimmt Schaden, wenn es alleine muss rennen und niemand auf das Rennen reagiert. Aber wenn man das Kind im Körperkontakt hat, ausgerennt im Körperkontakt weiter, nimmt es keinen Schaden, weil es ist liebevoll gehalten. Und dass sich's nicht beruhigen kann, ist dann in der Natur des Kindes und nicht, dass wir Eltern dort etwas falsch machen.
Ja, das finde ich sehr wichtig.
Ja. Ja.
Dass wirklich der Körperkontakt muss gegeben sein, dass es auch gut weitergehen darf. Ja. Und das ist ja auch etwas, was sehr zerrt an Energie, weil man sich ja nicht nur selber muss regulieren muss, sondern eben dem Baby hilft mit regulieren.
Ja, das kann sehr, sehr, sehr anstrengend sein.
Ja. Ja.
Wenn man ein Kind hat, wo man ganz, ganz viel muss helfen muss, sich zu regulieren. Aber es ist unsere Aufgabe als Eltern. Das, nicht jedes braucht dort gleich viel Unterstützung, aber die, die viel Unterstützung brauchen,
die brauchen einfach viel Aufgabe. Energie. Genau. Ja. Und darum dort auch unbedingt schauen, dass es einem gut geht.
Mhm.
Wir bleiben noch ein bisschen beim Baby und wenn auch noch vielleicht so ein bisschen das Körperliche anschauen, das ist ja auch sehr eine grosse Unsicherheit für viele neue Mamis und Papis. Wie kann ich mein Kind einschätzen, wann geht es ihm gut und wann muss ich Unterstützung holen?
Mhm. Also erstens kommt ja am Anfang die Hebamme wirklich regelmässig vorbei und dann sage ich aber den Eltern auch, sagen, mache ich Gewichtskontrolle, das sagt etwas darüber aus, eben, ob es dem Kind ob es gedeihen kann, ob es genügend Nahrung zu sich nimmt. Ein Kind, das regelmässig bisselt, schiesselt, weiss man, dass mit der Zeit richtig Görri-Gelb mit Hüttenkäskörner so drin schiesselt, weiss man, das hat von Muttermilch her genügend, kommt auch genügend, kann es genügend aufnehmen. Die Hautfarbe kann ja am Anfang noch etwas gelblich sein. Das wird aber auch die Hebamme überprüfen, wie hoch das der Wert ist. Und sonst ein Kind, das einfach wirklich einen rosa-roten Teint hat, das ist völlig okay. Schreien kann von wenig bis sehr, sehr ausgiebig sein und gleich ist das Kind in diesem Sinn gesund. Ein Kind kann mehrere Stunden pro Tag schreien und es muss nicht Schmerzen haben. Schreien kann ein Ausdruck sein von Sachen abladen, die ihn beschäftigen. Einfach schreien, weil es vielleicht zu warm hat, weil es Hunger hat, aber auch weil es einfach überreizt ist, mehr Ruhe braucht, schon viel erlebt hat. Sich in Schlaf schreien, weil es müde ist. Das kann einfach alles wirklich dazugehören. Sorgen ums Kind, ich finde, das ist wirklich, die sind manchmal riesig.
Ja.
Die sind wirklich manchmal riesig. Da probiere ich einfach auf den Besuchen, wie mit Eltern wie eine Standortbestimmung zu machen und sagen, hey, schau so, wie sich jetzt präsentiert, das ist einfach völlig ein normales und gesundes Baby. Schau es mit ihnen vor bei Sommer an, du die Ausscheidung besprechen, du die Nahrungsaufnahme besprechen, sei es still oder shoppen.
So ein bisschen zu merken, was ist warm, was ist kalt, wenn genau. Immer auch wieder das Baby anlängt, so ein bisschen das Normale.
Das ist eine grosse Verunsicherung, wie viel muss es dann angelegt haben oder nicht. Und das muss man halt wirklich auch ein bisschen ausprobieren. Einerseits im Ecken mit der Hand spüren, wenn es schön warm ist, ist es einfach okay. Und dann sage ich aber auch, wenn wir auf dem Sofa liegen und uns nicht bewegen, haben wir ja auch schneller kalt, als wenn wir uns bewegen. Und darum finde ich, braucht das Baby einfach immer eine Schicht mehr als wir Erwachsene, die in Bewegung sind, weil sie liegen ja.
Ja.
Und können sich nicht bewegen und so sich warm geben.
Ja.
Genau. Ich tue auch den plötzlichen Kindstod besprechen, weil das ist auch ein grosses Sorgenthema. Durch die Punkte mit den Eltern wirklich durchgehen, was kann man prophylaktisch unternehmen. Es gibt mehrere Punkte. Und du das mit den Eltern besprechen. Genau, dass sie auch dort ein bisschen Sicherheit bekommen. Und dann gibt es halt wirklich Sachen im Leben, die wir nicht in unserer Hand haben, die wir nicht steuern können. Wir können es einfach versuchen, so gut wie möglich zu beeinflussen. Und der Rest ist ein Lernen aushalten, dass wir nicht alles können in unserer Hand haben.
Genau.
Das tue ich auch noch mit nachschauen.
Die erste Kinderarztkontrolle ist dann mit einem Monat nach dem Spitalstritt.
Ja, und jetzt ganz neu ist es aber so, dass die Krankenkassen die Monatskontrolle und der Hüftultraschall nicht mehr in gleicher Kontrolle rein.
Okay.
Also müssen die meisten Mamis nach 2 bis 3 Wochen für den Hüftultraschall, wo man schaut, ob die Hüfte gut schon positioniert ist, müssen sie schon für das
schon mal gehabt.
Ja. Totaler Stress, finde ich. Die mehrere Kinder haben. Und nachher ist der erste reguläre Check ist dann mit einem Monat.
Genau.
Was viel angeschaut wird. Ja.
Was ich aber auch noch so wichtig fand, dass so die wichtigsten Nummern abgespeichert sind, wenn ich Unterstützung brauche. Das gibt auch recht viel Sicherheit.
Es gibt auch Sicherheit, gerade weil man im Moment, wenn wirklich da etwas ist, als Eltern nicht mehr klar denken kann, weil man so Sorgen hat. Ja.
Ja.
Und man kann ja dann vieles auch nicht trennen. Oder die Sorge um die Ernährung des Kindes. Wenn man jetzt das kombinieren, das lässt sich ja von der Mutter nicht ganz oder vom Vater nicht trennen. Nimmt mein Kind genügend zu, trinkt es gut. Kommen wir näher zum Thema stillen, wenn man gerade will, die Überleitung machen. Und dort sind ja, erlebe ich ganz, ganz viele Sorgen. Die Erwartungen heute sind immens hoch. Ich weiss manchmal nicht genau, von wo das, ob mehr Fachpersonen den Stress machen oder ob heute die Mütter untereinander so hohe Erwartungen haben, dass wirklich das Stillen ist das Beste für mein Kind. Ja, rein von der Zusammensetzung von Milch her ist es das Optimalste für das Kind, für den Aufbau des Magen-Darm. Und gleich erlebe ich wirklich einen immensen Druck, dass das Stillen muss klappen muss. Ich finde im Vorfeld, das Stillen kommt bei diesen Broschüren und so weiter, es kommt so einfach über. Aber es hat Hebamme an einer Weiterbildung ganz schön gesagt, wenn du eine Frau auf einem Bänkchen von außen siehst, stillen, ganz leger, unauffälliges Kind unter einem T-Shirt irgendwie, dann darf man wissen, beide haben ganz, ganz viel geübt. Das Kind hat viel geübt, wie die Mama hat im Handling viel geübt, dass das einfach so klappt. Und ich finde, stillen ist wirklich Arbeit. Es braucht ganz viel, bis das gegenseitig gut klappt. Und ich erlebe nicht, dass jede Mutter genügend Milch hat. Ihr Leben ist einfach wirklich nicht. Es gibt wirklich Mamis, die mit knapp Muttermilch unterwegs sind und viel müssen investieren, dass es gut klappt. Und ich finde es immens schade, wenn sich die Mütter dann noch so selber so krasse Vorwürfe machen und so in die fast in eine Selbstverdammnis hineinkommen. Ich länge nicht als Mutter, ich bin ungenügend. Nur weil die Milchmenge nicht ganz lenkt oder weil das Stillen nicht gut lenkt. Das Stillen kann fest Schmerzen machen. Mhm. Muss überhaupt nicht. Also wir reden jetzt halt von Ängsten und Sorgen, ja, gell? Wir reden jetzt nicht vom Positiven, von dem, was gut klappt. Und dort finde ich, hey, tut mich selber auch ein bisschen genügend Selbstliebe zusprechen. Das, was ihr gut macht, es lenkt. Also der riesige Druck, den man sich dort noch selber macht, finde ich, zerstört ganz viel wertvolle Zeit mit dem Kind und mit sich selber. Wenn so viel Druck reinkommt, dass man nicht lenkt, dass man nicht so lange als Mutter, weil die Milch nicht lenkt. Das ist für mich ganz, ganz schwierig nachzuvollziehen, weil ich finde, Mutter sein ist so viel mehr
als nur die Ernährung
zu geben. Als volle Stille. Ja. Es gibt so viele Wege für eine gute Ernährung des Kindes.
Ja. Ja. Ja, es wird sehr viel an dem festgemacht, dass ich eine gute Mutter bin, wenn ich stillen kann.
Ja. 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 Und ich finde es schön, wenn die jungen Mamis viel investieren, dass es lenkt. Auf jeden Fall. Und ich finde auch beim ersten Kind, hey, ja, investiert etwas. Zum Schauen, bringt man die ganze Milchmenge her, kann man das Stillen optimieren. Auf jeden Fall. Das ist dann der Moment, weil beim zweiten, dritten Kind hat man nicht gleich Kapazität. Aber ich finde es schade, wenn die Mütter an dem verzweifeln.
Ja.
Oder man einander fragt, ah, du stillst nicht. Dort möchte ich einfach wirklich in eine andere Richtung reden und sagen, hey, wir Mütter müssen einander unterstützen und nicht einander fertig machen. Ja, weil jede Frau bringt ihre Geschichte mit und hat einen Grund, dass sie nicht stillen kann oder nicht will stillen. Anstatt dort zu verurteilen, einfach dort einen Schritt zurückzustehen und wie zu sagen, ja.
Und man nimmt ja zum Teil sehr viel auf sich. Weißt du, was man alles für Massnahmen ergreift, wo man bei einem zweiten Kind merkt, hey, ich habe gar nicht mehr Zeit mit zwei Kindern.
Und das kann man nicht. Und das kann ich in einem Vorgespräch auch immer klären. Es ist nicht gleich möglich, wenn ein älteres Kind schon auf dem Weg ist, wenn das Stillen beim ersten Kind nicht klappt, hat gleich viel zu investieren.
Genau. Und dann ist man aber auch eher bereit zu sagen, ja, es ist okay, als beim ersten Kind.
Genau. Ja. Und man darf aber auch Stillberatung in Anspruch nehmen. Das gibt es ja alles. Es gibt verschiedene unterstützende Möglichkeiten und Massnahmen.
Ja. Das nicht länger, das hat ja bei vielen Frauen und aber auch Männern verschiedene Auswirkungen. Also das Stillen kann ja etwas sein, was das beeinflusst, aber es sind auch ganz viele andere Sachen, die das Gefühl geben kann.
Ich glaube, man startet heute auch mit viel höheren Erwartungen ins Elternsein hinein. Man gründet nicht einfach mal so eine Familie und lebt einfach mal, sondern ich glaube, die Erwartungen an sich, aber auch als Kind, als Ganze, sind viel, viel höher, was man alles will erreichen mit dem Familiensein.
Ja. Ja. Und man so sieht überall, oder? Also soziale Medien, Umfeld. Ja. Man ist viel mehr, man sieht nicht mehr die Familie, die Grossfamilie, wie das ist, sondern ganz viele verschiedene kleine, die man gerne vielleicht wett haben.
Ich weiss nicht, ob wir das auch schon mal in einem Podcast angesprochen haben, aber halt wirklich auch der immense Rollenwechsel, dass die Frauen halt voll gearbeitet haben, vielleicht sind sie nicht einmal eine Woche, zwei daheim gewesen, hochschwanger, und nachher werden sie von 100% arbeiten, zack, Mami, haben komplett eine neue Rolle, haben nicht mehr die gleiche Bestätigung. Ich glaube, das haben wir wirklich schon in einem anderen Podcast angesprochen. Am Ende des Tages sagt dir niemand merci für das, was du gemacht hast. Und das kann auch zu grosser Einsamkeit führen.
Ja.
Zu Gefühl von nicht länger, wenn man eben nicht erlebt, dass das, was man macht, fruchtet mit dem Kind. Wenn man jetzt eben das Baby den halben Nachmittag umgedreht hat und es rennt und rennt und lässt sich nicht beruhigen, dann erlebt man ja nicht, dass das, was man macht, etwas bewirkt.
Ja.
Und das hinterlässt viele die Mamis sehr verzweifelt.
Ja. Ja.
Und mit wenig Selbstbewusstsein. Ja. Und dann kommen all die Hormone, die auch noch sehr können sein für den Körper. Und ja, kann wirklich auch zu emotionaler Instabilität führen, bis hin zu Wochenbettdepressionen.
Ja.
Die aber ja verschiedenste Ursachen haben.
Genau. Ja. Wie schaust du als Hebamme dort? Also, sprichst du das immer an in deinen Psyche?
Ich spreche es nicht an, immer, aber ich habe immer ein Auge drauf.
Ja.
Ich tue ohne, dass es die Frau merkt, tue nicht hören, mag sie essen.
Ja.
Ich schaue, nicht, sie muss nicht wegen mir duschen sein, aber ich merke ja, ob es Mami auf ist und mag. Also, sie ist Wöchnerin, eine frühe Wöchnerin soll unbedingt liegen und Wochenbett machen, das haben wir im letzten Podcast zusammen besprochen, aber ich merke ja, ob eine Frau in die Gang kommt oder überhaupt nicht in die Gang. Ob eine Mama auf jedem Besuch ganz, ganz fest muss rennen, das kann es geben. Noch dort bedeutet das nicht, dass sie in eine Wochendepression reinläuft. Manchmal hat mir auch schon eine Mama gesagt, bei dir darf ich einfach rennen. Ich weiss, dass sie darf meine Unsicherheiten bei dir äußern. Und ich habe wie gleich gewusst, die Frau, oder ich habe es gespürt, die Frau ist nicht depressiv. Aber es war so viel differenzierter gewesen. Ja. Ich habe das wie gut gespürt. Ich habe immer ein Auge drauf. Ja, wie es den Eltern psychisch darf gehen.
Ja, und es ist schön, sagst du Eltern, weil es kann wirklich auch den anderen Teil betreffen,
ja.
Den Partner.
Ja, und ich tue auch oft bei einem Abschlussgespräch wirklich auch sagen, es tut mir leid, das ist mein Junghund, die hat auch ein bisschen Frust, sie muss warten. auch halt wirklich dem Papa sagen, wenn du merkst, dass es deiner Frau schlecht geht, jedes Mal, wenn du vom Arbeiten heimkommst, wenn du merkst, sie rennen nur, es geht nicht gut, dann probiere ich wirklich dort das Tabu schon im Voraus zu brechen und zu sagen, hey, bitte, dann melde dich.
Ja.
Also, weil wenn ja die Frühwochenbettzeit durch ist, gehe ich ja nicht mehr fleissig vorbei. Oder eben, nach 2-3 Wochen gehe ich dann gar nicht vorbei, wenn alles gut läuft. Und sage einfach, sie soll sich melden, wenn etwas ist. Dann kann wirklich eine postpartale Depression einfach auch mal passieren, ohne dass Fachpersonen noch involviert sind. Und ich finde es auch wichtig, dort das riesige Tabu zu brechen, dass eine Mama, wenn sie merkt, hey, ich kenne mich nicht mehr, es geht mir nicht gut, ich habe so keine Freude an meinem Kind, dass man sich nicht schämt für diese Gefühle und Gedanken, sondern dass man rechtzeitig Hilfe sucht.
Ja, genau.
Es ist ein riesen Tabu, oder? Ja. Weil die Erwartungen so gross sind, jetzt hast du ein gesundes Kind, was ist denn dein Problem? Und gleich wissen wir, dass ganz, ganz viele Frauen eigentlich von diesem Thema betroffen wären und nur einen Bruchteil sucht Hilfe.
Ja. Ja.
Und das finde ich sehr schade. Ich höre viel in zweiten Wochenbett, hey, eigentlich weiss ich jetzt im Nachhinein, es ist mir sehr, sehr schlecht gegangen und ich habe nicht getraut, jemandem etwas zu sagen oder um Hilfe zu fragen. Und das hinterlässt auch bei mir als Hebamme Spuren, wenn ich wie denke, oh, habe ich das dort zu wenig gecheckt oder bin halt schon nicht mehr gross involviert gewesen, dann bin ich auch darauf angewiesen, dass jemand etwas sagt. Du sagst, hey, es geht mir nicht gut.
Und das ist schwierig, den Schritt zu machen, oder?
Es ist schwierig, den Schritt zu machen,
ja. Wenn man das Angebot bekommt und weiss, dass es normal kann sein kann, die Gefühle kann kommen, dann ist es schon einfach.
Und wie viele Frauen betrifft es prozentual? Ja, eine richtige postpartale Depression betrifft, ich meine, so zwischen 7-10%. Also jede 10. Frau. Das ist viel.
Ja.
Und damit ist aber nicht der Babyblues gemeint, wo ganz viele Frauen, das erleben fast 85% von allen Frauen, in den 3., 4. Tag nach der Geburt, dass Tränen fließen, dass man eben überfordert ist, mit dem Milchschuss zusammen, alles tut einem weh. Das erleben ganz viele Frauen, einfach so der sogenannte Babyblues. Dass sie nachher Symptome, die wirklich anhalten, länger dauern, sehr intensiv sind.
Wo wir sicher auch in einem anderen Podcast ausführlich werden
bei dir. Ja, genau. Und letztens hat meine Mama gefragt, Corina, mein Papa hat gefunden, ich rassle sicher jetzt gerade in eine postpartale Depression, weil ich so viel muss rennen. Nachher finde ich, hey, dein Kind ist im Kinderspital, weil es eine Frühgeburt ist. Das ist doch logisch. Also, das ist ja auch nicht ein Wochenbett, wo das Baby daheim ist, ja, sondern das ist eine Mama, die sich viel Sorgen macht um das Frühgeburtchen, die noch nicht selber kann Nahrung zu sich nehmen kann, die eine Magensonde hat, die Infusionen hat, die umsorgt werden muss. Das ist ja auch logisch, dass eine Mama dann... Und ja, mit ihr richtig müssen die Angst wegnehmen, dass sie jetzt gerade in eine postpartale Depression rasselt, sondern haben ihr müssen sagen, hey, du stehst jeden Tag auf, du duschst, machst dich zu Weg, du isst, du magst pumpen, du magst auf Bern fahren, um ins Kinderspital zu gehen. Nein, du bist für mich nicht,
nicht gefährlich
in einer Depression, sondern du bist einfach fest umsorgt um dein kleines Menschchen, das noch nicht darf daheim sein oder noch nicht daheim sein. Das ist doch einfach auch logisch, dass man dort viel Tränen muss vergießen.
Ja, also, natürlich.
Ja.
Ja, es gibt nicht so, wenn das Verständnis noch nicht ganz da ist, ist dann auch Gefahr, dass man wie eine neue Angst entwickelt, dass ich es vielleicht habe. Und vielleicht ist es eben gleich noch ganz im Normalen drin und darf drin sein.
Tut euch dort nicht in diesem Tabuthema verschanzen, sondern wenn ihr merkt, es geht mir nicht gut, ich bin einfach nicht wohl, ich bin viel am Rennen und ich, ja, tut es ansprechen.
Ja, unbedingt.
Wir Fachpersonen können nicht alles spüren und sehen. Wir geben uns das Beste, aber wir sind ja gleich darauf angewiesen, dass die Frauen ihm nichts vormachen, sondern dass man das ehrlich zusammen anschauen kann.
Unbedingt. So andere Tabus, die mir auch immer wieder begegnen, ist sehr viel die körperliche Veränderung. Also man sieht ja immer auch die schönen Schwangeren, das habe ich mit der Sue schon darüber geredet. Und gerade auch im Wochenbett, man hat wie das Gefühl, es geht dann eher weiter, wie es hat, ja, angefangen, bevor ich schwanger war. Und dem ist ja überhaupt nicht so. Gerade im Frühwochenbett. Ja, sieht man einfach immer noch schwanger aus, Brüste ändern sich.
Ich merke, das ist so ein Thema, wo ich mich selber dann überhaupt nicht damit auseinandergesetzt habe. Und ich bin so verklüpft, als ich nach 3 Wochen das erste Mal an einen Anlass haben wollte, die Stunde, und ich bin in nichts reingekommen. Und ich finde, es gibt so körperliche Typen von Frauen. Bei den einen weiss man, die sind in der Kürze wieder rackzack, schlank und haben ihr Ausgangsgewicht wieder. Und dann gibt es wirklich so den anderen Typ Frau, der wirklich Monate braucht, bis er einigermaßen wieder sich selber ist im Körper. Und mir hat dann eine Freundin gesagt, hey Corina, jetzt bist du so ungeduldig. Dein Körper hat 9 Monate Zeit gehabt, zum schwanger werden, ausbrüten, gedeihen. Und jetzt gibt doch dein Körper auch Zeit, 9 Monate bis ein Jahr, bis er sich wieder ein bisschen anfühlt. Es wird nie mehr ganz wie vorher.
Nein.
Oder so hat ich es nicht erlebt. Und ich war so ungeduldig gewesen. Und ich hatte noch nach 4 Monaten nach der Geburt einen Bauch gehabt, wie im 4. Monat. Also man hat, wenn ich ohne Kind unterwegs war, hat man das Gefühl gehabt, ich sei geschwanger.
Und das macht etwas mit dem, oder?
Ja, ich habe überhaupt nicht mit dem gerechnet gehabt.
Ja.
Ja.
Ja. Und es ist einfach das Normale.
Weil ich nicht zu dem Typ gehört habe, der 8 Tage wieder
ist. Wo eben die meisten nicht hören. Ja, genau. Wo die meisten nicht dazu gehören. Ja.
Ich habe es dann so gelöst. Ich habe mir dann einen Garderobe gekauft, dass ich nicht mehr meine Schwangerschaftskleider tragen musste. Habe ich mir wirklich 2 Paar Hosen geleistet und 1 Paar Oberteile. So Übergangskleider, sage ich dann. Damit es mir einfach wieder ein bisschen wohl ist mit mir selber. Und dass ich mir selber auch ein bisschen die Geduld geben konnte, um meinem Körper für wieder in Form langsam zu kommen. Nein. Aber ich finde, die Ungeduld erlebe ich heute ist riesig. Und manchmal, wenn mich ein frisch backener Vater im Gebärsaal fragt, und Frau Berger, wann ist denn der Bauch jetzt wieder flach, dann bin ich heute wirklich wie zum Grin geklappt, weil ich wie denke, hey, die Mama hat jetzt gerade eine riesige Leistung vollbracht. Und ja, es braucht einfach Zeit, bis der Körper wieder sich zurückbildet.
Ja, es hat seinen Sinn.
Und jede Schwangerschaft hinterlässt Spuren. Und ich würde schön finden, wenn wir an dem arbeiten dürfen und sagen, ja, die Schwangerschaftsstreifen, es gibt wirklich extrem plagende Frauen, wo der ganze Bauch verletzt ist, verrissen ist. Man jegliche Spuren von Schwangerschaft sieht und ich finde, das ist dann wirklich ein Prozess, zu diesen Spuren Ja zu sagen. halt näher in die Bade zu gehen und zu sagen, ja, ich habe mehrere Kinder ausgedreht und man sieht es meinem Körper an.
Und das ist für viele das immer noch sehr schwierig.
Ja, ja. Also verständlich auch. Ja, ja. Verständlich auch. Aber man muss dort mit ganz, ganz viel Selbstliebe unterwegs sein. Sonst macht es
auch zu wissen, dass es sehr viel auf eine Frau so geht, weil ja, es ganz viel versteckt wird, aber, ja, oder, dass man es nicht so sieht.
Ja.
Aber wir, die es sehen, wissen, wie es ist etwas, ja, wo sehr viel vorkommt. Ich hatte gestern eine Frau im Kurs, die zum zweiten Mal einen Kaiserschnitt wird haben, und sie hat mir gesagt, ja, sie hat jetzt nach 4 Jahren wieder das Gefühl, in Narbe, also um die Narbe rundherum. Und dann habe ich gefragt, warum. Und sie hat einfach sich auch nicht getraut, die Narbe anzulängen.
Mhm.
Ganz, ganz lang.
Mhm.
Und das gehört einfach auch ein bisschen dazu, dass man sich wirklich darf anlängen. Es wird ganz ein anderes Gefühl sein, aber der Körper muss sich auch an dieses neue Gefühl können, daran gewöhnen. Und wenn man sich nicht ein bisschen, ja, dem auch stellt, wird es einfach auch schwierig. So geht es einfach auch raus.
Und ich finde so das Thema körperliche Veränderungen, sei es eine Kaiserschnittnarbe oder eine Dammriss, kann man sich ja im Voraus gar nicht vorstellen, wie sich das eben anfühlt, ja, wie unangenehm das ist, wie schmerzhaft das kann sein, wie einem das auch einschränken kann. Da bin ich selber schon auch recht verknüpft, nicht in meinem Körper mehr wohl sein. Ja. Das ist mir lange so gegangen nach der Geburt, dass ich einfach, ja, nicht ganzheitlich in mir wohl
war. Ja. Und man ist so beschäftigt mit vielem anderem. Mhm. Und wenn man mal ein bisschen Ruhe hat, kommt dann noch das. Ja. Dass man so über sich selber auch noch, ja, man muss Gedanken machen.
Und nur weil es heisst, nach der 6-Wochen-Kontrolle, ah, die Narbe sieht tiptop aus, heisst es ja noch lange nicht, dass es sich für einen gut anfühlt. Also gut ausgesehen heisst es ja noch lange nicht, dass es für einen stimmig ist oder dass es sich gut anfühlt. Ja. Ich probiere eigentlich auch die Sexualität fein am Ende des Wochenbetts anzusprechen, dass man nicht das Gefühl hat, das wird jetzt von Anfang an wieder gleich möglich sein. Also da könnte man ja auch einen ganzen Podcast darüber machen. Weil die körperlichen Veränderungen für die Frauen ja auch Zeit brauchen, bis sie sich wieder an das Thema heranwagen können.
Genau, auch für einen Mann.
Und das ist schon auch ein grosses Tabu. Und dort merke ich, dass die Frauen mit mir erst über die Themen reden, seit ich selber Kinder habe. Also ich habe natürlich jetzt glücklicherweise seit 17, 14 Jahren selber Kinder. Aber vorher, als junge Hebamme, hat mir nie eine Frau
auf das angesprochen.
Ja. Aber ich bin natürlich jetzt selber auch sensibilisierter. Und wenn es passt, tue ich das so probieren, in der Wochenbett am Ende des Wochenbetts fein anzusprechen. Für auch dort die hohen Erwartungen
ein bisschen abzubrechen.
Ja. Weil das sind sicher grosse Tabuthemen. Und mit viel Sorgen auch. Und wenn natürlich das Gespärchen auch gut im Gespräch ist miteinander.
Ja.
Und sie sich wagen, gegenseitig Sorgen und Ängste zu äußern, dann ist ja dort auch sehr, sehr viel möglich.
Genau, das meine ich auch, dass sie wirklich zusammen ins Gespräch gehen. Und es ist immer so, daheim ist man immer ausgelastet, es läuft immer etwas, oder ich hocke auf dem Sofa oder ist am Gerätli. Und dort finde ich immer rauslaufen, beim Spazieren hat es sich viel einfacher, aber auch über solche Sachen. Es ist ja nicht nur die Sexualität, sondern auch die ganzen Rollen. Das ist ja ein grosses Sorgenthema, dass man wieder in Rollen kommt, wo man eigentlich als Frau vielleicht auch nicht will. Und das weiss man einfach aus Zahlen, dass noch, wenn man sich vornimmt, dass man sich alles schön aufteilt, dass das auch schwierig ist, wieder so, ja, wieder so herzubringen. Da braucht es sehr viel Gespräch und Austausch.
Ja, und es braucht auch sehr viel Geduld gegenseitig. Weil nicht jede Mutter, jeder Vater gleich schnell wieder einfach eingependelt ist in dem Neuen.
Ja.
Und ich erlebe auch so, dass eben so das Pendel ist so krass bei der Mutterschaft und bei der Vaterschaft, wirklich hundertprozentig habe so das Gefühl, die ersten paar Wochen, Monate, ist man einfach nur noch Mami. Man existiert nicht mehr als Tochter, Freundin, Ehefrau, Geschäftspartnerin, was auch immer. Man ist einfach ganz, ganz fest, das Pegel ist ganz, ganz fest einfach bei Mami. Und dann braucht es Zeit, bis das Pendel wieder, aha, dann merkt man, Mal, ich habe ja noch Kapazität, wieder Freundin zu sein oder Partnerin zu sein und auch Sexualpartnerin zu sein. Aber es braucht alles Zeit. Ich denke, wenn man wie als junge Mutter sich bewusst ist, ah, das Pendel ist jetzt halt einfach ganz, ganz fest beim Mami sein. Und man das wie checkt, hey, ja, das ist eigentlich jetzt einfach auch gerade normal, dann kann man auch liebevoll mit sich so umgehen, dass man wie auch weiss, aha. Aber irgendwann werde ich dann wieder Kapazität haben zum Abmachen oder Kapazität haben, eben wieder Partnerin und Partnerinnenrolle auszufüllen. Und das Wissen um die ganzen Abläufe, finde ich, gibt schon recht Sicherheit.
Ja.
Dass man in die neue Rolle gut reinwachsen kann.
Ja.
Und dort braucht es sicher auch vom Umfeld halt Zusprache oder die Unterstützung. Hey, das ist einfach normal, das ist eine junge Familie, man muss jetzt die Hurti reinwachsen in die neue Rolle. Und die einen können das schneller und die anderen brauchen mehr Zeit, bis sie wohl sind und sich eingefunden haben.
Ja, also so ein bisschen das Verständnis, oder? Für dass sie jetzt vielleicht ihr Dreier- oder Vierer-Ding gerade haben und dass das sehr wichtig ist. Und dass man sich aber auch darf abgrenzen als junge Mutter, wenn immer wieder etwas vom Besuch kommt oder will kommen oder immer wieder in das System reinkommt. Auch gestern wieder, während Corona, war es so schön ruhig gewesen. Also wirklich dort auch schauen, dass ihr eure Ruhezeiten könnt haben und ihr dürft euch abgrenzen.
Und gleich ist es so, dass ja ganz viele Mamis, das finde ich sehr spannend, dann beim zweiten Kind sagen, weisst du, Corinna, ich weiss jetzt so genau, wie ich es will. Dort lasse ich mir nicht mehr reinreden, das lasse ich mir nicht mehr sagen. Dort will ich keinen Besuch mehr. Dort will ich Besuch. Das macht Sinn. Man muss, glaube ich, leider einfach auch die Erfahrung machen. Und das ist ja eben wie das erste Kind. Man macht ja alle ersten Erfahrungen mit dem ersten Mal Mutter werden, mit dem ersten Kind. Und weiss halt eben in einem zweiten schon viel genauer, was will ich und was will ich nicht. Und das sich klar werden, kristallisiert sich leider nur mit den guten und schlechten Erfahrungen vom ersten Kind raus. Und die Prozesse muss man einfach machen.
Ja.
Die kann einem niemand abnehmen, die muss man machen. Aber ich glaube, man kann sie sehr bewusst und aufmerksam machen, indem man sich eben vorbereitet und sich diesen Themen bewusst ist. Ich glaube, dann ist es eine andere Vorgehensweise oder ein anderes sich darauf einlassen, auf die Prozesse, als wenn man naiv sich in alles
mal reingeht.
Ja. Das habe ich jetzt nicht so wie ich es gemacht
habe. Wir beide.
Genau.
Also es kann auch gut kommen. Ich glaube, dort muss man auch immer differenzieren, was ist man für einen Typ. Weißt, kommt man mit dem Schlag, der dann einfach kommt, oder macht einem das Sorgen, stresst einem das schnell. Das weiss man ja aus seinem Rucksäckchen, das man mitbringt. Und dann kann man auch schon ein bisschen Vorbereitungen treffen, wenn ich weiss, ich bin sehr sensibel. Tut alles schnell stresst mich oder ich nehme alle Schwingungen auf, wenn Besuch kommt und muss das vielleicht auch noch selber verarbeiten. Plus habe ich noch ein Baby, ein Säugling, das auch noch verarbeiten muss. Braucht man vielleicht mehr Schutz als jemand. Je mehr Besuch, desto besser. Es gibt ja beide verschiedene Typen.
Und es ist ja der Podcast Sorgen und Ängste und Tabu. Es ist nun mal so, alles, was man zum ersten Mal macht oder zum ersten Mal erlebt, das ist mit viel mehr Sorgen und Ängsten behaftet. Beim zweiten Mal auch, wenn es das erste Mal furchtbar war, klar. Dann muss man auch andere Sorgen und Ängste anschauen. Aber ich sage aber so, wenn die Mamis mich fragen, wie soll ich denn je noch das zweite und das dritte Kind haben? Ich bin ja mit dem ersten schon dermassen ausgelastet. Und für mich ist es wirklich so, wie man einen neuen Beruf würde lernen. Ja, also wenn ich jetzt einen neuen Job lerne, die ersten Tage, stehe ich doch dort und denke, die vielen Infos und die vielen Sachen, die hier passieren, das kann ich ja niemals so umsetzen. Und dann kommt man rein und man arbeitet und plötzlich merkt man, aha, ich habe ja als Kellnerin nicht nur eine Gast an einem Tisch bedienen und kann man knapp merken, dass man ein Cola Zero will. Mit der Zeit bediene ich 5, 6, 7, 8 Tische mit mehreren Leuten, die dran hocken und alles. Und kann man alles im Hirn merken und kennt die Abläufe und weiss, wie es funktioniert. Und man kommt doch so rein. Und ich glaube, so ist es so beim Muttersein. Und die einen haben dann auch problemlos 3, 4 Kinder. Für mich sind es 2 TikTok gewesen.
Für diese vier auch gut.
Da kommt man ja dann einfach rein und darf sich dort etwas zutrauen.
Unbedingt. Ja, finde ich, hast du sehr schön gesagt. Ich glaube, wir haben sehr viel abgedeckt. Mhm. Sicher kann man immer noch, es gibt noch ganz viele so andere Sorgen, Ängste und Tabus. Mhm. Die werden wir immer wieder aufgreifen. Das ist uns etwas sehr Wichtiges. Wenn dir Sachen jetzt etwas ausgelöst in dir oder du das Gefühl hast, du müsstest das mit jemandem besprechen, suche wirklich eine Fachperson auf, vielleicht hast du schon eine Hebamme, oder melde dich per Mail bei uns.
Ich möchte wirklich zum Abschluss sagen, lasst euch nicht von diesen Tabu und Ängsten blockieren, sondern schaut es mit eurer Hebamme an. Sie hat ein offenes Ohr für das. Als Hebamme hat sehr gerne ein offenes Ohr für das. Und wird diesen Weg so gemeinsam gehen. Ja.
Schön. Merci vielmals. Noch zum Schluss. Ja, wir wollen einfach bekannt werden, Corinna.
Genau.
Wir wollen das alle hören, darum unbedingt weiter teilen. Und ja, send doch das mit all deinen Freundinnen, die du kennst. In der nächsten Episode rund um Sorgen, Ängste und Tabus treffe ich mich mit der Danielle Berger. Sie ist Physiotherapeutin und hat sich spezialisiert auf den Beckenboden. Es wird eine spannende Episode, weil all eure Fragen, die ihr mir gestellt habt, geschickt habt, rund um Darmverletzungen, Inkontinenz, Sexualleben nach der Geburt, beantworten wir in dieser Episode. Es würde mich freuen, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist, was heisst Hebamma. Bis dann, eine gute Zeit und vielen Dank, hast du zugelassen.